Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Buch Prediger. Wir wollen fortfahren, dieses Buch zu betrachten. In der letzten Predigt haben wir bis Prediger Kapitel 5, Vers 6 betrachtet. Und heute wollen wir ab Vers 9 weiterfahren, denn die Verse 7 und 8, die ich überspringe, behandeln Inhalte, die wir bereits im Buch Prediger studiert haben. Diese Verse sind nicht unwichtig, das soll nicht vermittelt werden, aber eben weil wir diese Themen schon behandelt haben, möchte ich ab Vers 9 weiterlesen und mit euch gemeinsam Prediger Kapitel 5 ab Vers 9 bis Kapitel 6 Vers 6 betrachten. Das ist ein zusammenhängender Abschnitt. Prediger Kapitel 5 ab Vers 9. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt, und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrags. Auch das ist Eitelkeit. Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich, die davon zehren, und welchen Nutzen hat dessen Besitzer als das Anschauen seiner Augen? Der Schlaf des Arbeiters ist süß, mag er wenig oder viel essen, aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Es gibt ein Übel, ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der von dessen Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Solcher Reichtum geht nämlich durch irgendeinen Missgeschick verloren. Und hat er einen Sohn gezeugt, so ist er gar nichts in seiner Hand. Wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder hingehen. Wie er gekommen ist, und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz so, wie er gekommen ist, so wird er hingehen. Und was für ein Gewinn hat er davon, dass er sich in den Wind müht? Auch ist er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruß und Leid und Zorn. Siehe, was ich als gut, was ich als schöner sehen habe, dass einer esse und trinke und Gutes sehe, bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne. Die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch ist für jeden Menschen, dem Gott Reichtum und Güte gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu erfreuen, eben dies eine Gabe Gottes. Denn er wird nicht viel an die Tage seines Lebens denken, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, und schwer lastet es auf dem Menschen, ein Mann, dem Gott Reichtum und Güte und Ehre gibt, und der nichts für seine Seele entbehrt von allem, was er wünschen mag, aber Gott ermächtigt ihn nicht davon zu genießen, sondern ein Fremder genießt es. Das ist Eitelkeit und ein schlimmes Übel. Wenn einer 100 Söhne zeugte und viele Jahre lebt und die Tage seiner Jahre wären zahlreich und seine Seele sättigte sich nicht an dem Guten und auch würde ihm kein Begräbnis zuteil, so sage ich, eine Fehlgeburt ist besser daran als er. Denn in Nichtigkeit kommt sie und in Finsternis geht sie dahin und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt. Auch hat sie die Sonne weder gesehen noch gekannt. Diese hat mehr Ruhe als jener. Und wenn er auch 2000 Jahre gelebt und Gutes nicht gesehen hätte, geht nicht alles an einen Ort. Amen. Ein etwas längerer Abschnitt, aber ich denke, der Herr wird uns helfen, diesen zu betrachten und auch wichtige Ratschlüsse für uns herauszuziehen. Und vielleicht kennt ihr folgendes Zitat, das soll Martin Luther zugeschrieben werden, der sagte, er ist zu himmlisch gesinnt, als dass er auf Erden tauge und zu irdisch gesinnt, als dass er im Himmel tauge. Mit anderen Worten, es gibt Christen, die so auf den Himmel fixiert sind, dass sie sich von dieser Welt komplett abkapseln, wie Mönche im Kloster leben. Sie leben allein, isoliert und zurückgezogen, um vielleicht in einem Kloster in Askese, in Heiligung zu leben, damit sie nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben. Absolut gar nichts mehr. Aber dann wiederum gibt es Christen, die so sehr auf diese Erde fixiert sind, sodass sie sich vollkommen aus dem Himmel abkapseln. Menschen, die so irdisch gesinnt sind, die sich mehr um die Dinge dieser Welt kümmern, als um das Ewige im Himmel kümmern. Nun, ich denke, beide Lebensweisen sind unbiblisch. Diejenigen, die zu himmlisch gesinnt sind, auf dass sie auf dieser Erde nichts mehr zu suchen haben wollen, als auch diejenigen, die zu irdisch gesinnt sind, auf dass sie sich nicht um den Himmel kümmern. Beide Lebensweisen sind unbiblisch und sollten verworfen werden. Wir sollten uns weder vollkommen von der Welt abkapseln, noch sollten wir ausschließlich für diese Welt leben. Vielmehr sollten wir in dieser Welt mit dem Bewusstsein leben, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist, sondern die zukünftige, die da kommt. Wir sollten die Einstellung haben, die auch Abraham hatte, über den gesagt wird, dass er sich in dem Land der Verheißung in Kanaan wie ein Fremder aufgehalten hat. Wieso? Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, Hebräer 11, Vers 10. Abraham lebte in dem Land, das Gott ihm versprochen hat, aber er lebte dort wie ein Fremder. Wieso? Weil er wusste, das, obwohl Gott es mir versprochen hat, ist nicht mein eigentliches Zuhause, sondern der Himmel, den Gott geschaffen hat. Das ist mein Zuhause. Ja, wir sollen auf dieser Erde leben, wir sollen hier arbeiten, wir sollen hier handeln, aber immer in dem Bewusstsein, dass Gott eine bessere Welt für uns vorbereitet hat. Und wenn wir ehrlich sind, dann tendieren wir alle eher dazu, dass wir zu irdisch gesinnt sind, nicht wahr, als zu himmlisch. Wenn wir ehrlich sind, dann neigen wir alle dazu, uns viel zu viel Gedanken über das Irdische zu machen, über unser Besitz, über unsere Gesundheit, über unsere Arbeit, über unsere Wohnstätte und so weiter und so fort. Wir klammern uns so sehr an die Dinge dieser Welt und verlieren dabei Gott und das Ewige aus dem Blick. Johannes warnt uns eindringlich vor dieser Lebenshaltung, indem er sagt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. 1. Johannes 2, Vers 15. Als Christen sollten wir immer mehr lernen, dass wir Pilger sind. Dass das Haus, in dem wir wohnen, die Wohnung, in der wir wohnen, lediglich ein Zelt ist, das wir aufgeschlagen haben und das wir bald wieder verlassen werden, um in die ewige Heimat zu gehen. Dass der Körper, in dem wir leben, wie es Paulus sagt, lediglich eine Hütte ist, die wir bald verlassen werden. Dass wir nichts auf dieser Welt für immer besitzen, dass wir lediglich Pilger sind. Und je mehr wir diese Denkweise bekommen, leben wir zwar in dieser Welt, aber wie Abraham. Wir arbeiten. Wir haben vielleicht Vieh, wir wirtschaften, wir machen all diese Dinge. Aber in dem Blick, dass wir eine Stadt erwarten, deren Baumeister Gott ist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist durch den heutigen Bibeltext genau diese Lebenshaltung in dir und mir fördern will. Denn Salomo zeigt uns hier auf, geleitet und geführt durch den Heiligen Geist, dass unser ganzer irdischer Besitz, hör gut zu, bedeutungslos ist. Halleluja. Herzlich willkommen. Alles, was du hast, die Kleider, die du jetzt in diesem Augenblick an deinem Leib trägst, all dein Besitz zu Hause und auf deinem Konto ist bedeutungslos. Ist bedeutungslos. Aber gleichzeitig zeigt Salomo uns hier auch einen Weg auf, dass wir dennoch all diesen bedeutungslosen Besitz haben können, und genießen können. Also er zeigt uns den Weg auf, klammer dich nicht an deinen Besitz, aber behandle deinen Besitz auch nicht so, dass du es nicht genießen kannst, sondern lebe auf dieser Erde, genieß das, was du hast, aber lebe in dem Bewusstsein, dass all das vergänglich ist. Wir sollen nicht asketisch leben und uns zurückziehen und warten, bis Christus kommt. Nein, wir dürfen unseren Besitz genießen. Aber wir sollen wissen, dass es vergänglich ist. Und so wollen wir diesen Text nun untersuchen und studieren mit dem Ziel, dass wir mehr und mehr erkennen, Geschwister, und wir brauchen es alle, jeder von uns und ich wahrscheinlich am meisten, dass wir mit dem Ziel, dass wir erkennen, dass alles vergänglich ist, auf dass wir immer mehr für das Ewige leben. Dabei wollen wir auf folgende zwei Hauptpunkte eingehen. Erstens, die Bedeutungslosigkeit deines Besitzes. Und hier wird Salomo uns vier Aspekte aufzeigen, wieso dein Besitz bedeutungslos ist. Und dann zweitens, der Genuss deines Besitzes. Und hier werden wir zwei Aspekte sehen, die notwendig sind, um unseren Besitz zu genießen. Also erstens, die Bedeutungslosigkeit deines Besitzes und zweitens, der Genuss deines Besitzes. Und so lasst uns zum ersten Punkt gehen. Die Bedeutungslosigkeit deines Besitzes. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir von Salomo lernen, dass wirklich absolut alles bedeutungslos ist. Salomo nennt uns hier vier Aspekte in den Versen 9 bis 16, weshalb dein Besitz, weshalb dein Geld im Grunde genommen bedeutungslos ist und du dein Herz nicht daran hängen solltest. Salomo zeigt uns schonungslos auf, wie vergänglich und dadurch auch wie wertlos unser ganzer Besitz ist. Und Geschwister, Salomo tut dies nicht mit dem Ziel, uns in Depressionen zu stürzen oder alles aufzugeben und asketisch auf der Straße zu leben. Salomo zeigt es auf, damit wir lernen, uns von unserem irdischen Besitz zu lösen. Lass uns diese vier Aspekte kurz betrachten. Der erste Aspekt: Geldliebe macht dich nicht satt. Vers 9. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrags. Auch das ist Eitelkeit. Liebst du es, am Ende des Monats auf dein Konto zu schauen und zu sehen, wie die Zahlen ding, 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 ein bisschen hochgegangen sind, weil dein Gehalt kam? Liebst du es? Es macht dich nicht satt. Weil am liebsten würdest du, dass die Zahl noch mehr steigt und nicht mehr sinkt. Liebst du es, dir Reichtum und Güter anzuschaffen, aber du merkst gleichzeitig, dass dich dein Besitz nicht sättigst und du gerne mehr davon hättest? Es macht dich nicht satt. Das Geld auf deinem Konto, das Geld in deinem Tresor, die Anlagen, die du hast. Und es liegt daran, dass Geld und Reichtum das Loch in deinem Inneren niemals füllen kann. Der Mensch ist so besessen danach, sich mehr Geld und mehr Besitz anzuhäufen, weil er glaubt, dass dieses Geld und dieser Besitz die Leere in seinem Inneren füllen kann, aber er wird nicht satt. Er will immer mehr. Er will immer mehr. Und die Gefahr dabei ist, dass Menschen aufgrund ihrer Geldgier und ihrer Geldliebe Wege in ihrem Leben einschlagen. Und Christen sind manchmal auch dabei, die böse und sündhaft sind. Weshalb Paulus schreibt: Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. 1. Timotheus 6, 9 bis 10. Paulus schreibt zu Timotheus, und dieser wiederum soll es den Christen in Ephesus sagen. Das heißt, nur weil du ein wiedergeborener Christ bist, brauchst du nicht denken, dass du nicht mit Geldliebe zu kämpfen hast. Es ist eine große, große Gefahr, die dich vom Glauben abbringen kann. Dein Geld und dein Reichtum werden die Sehnsucht deines Herzens niemals vollständig ausfüllen. Verbann diesen Gedanken und diese Begierde aus deinem Herzen. Und deswegen ist dein Besitz und dein Geld wertlos, weil es dich nicht satt macht. Jemand sagte: Hunger stillt man mit Fleisch, Durst mit Getränken. Der Hunger jedoch nach dem Reichtum dieser Welt bleibt letztlich genauso ungestillt wie zu Beginn. Gestern Abend hatte ich Hunger, wir haben uns was zu essen geholt. Weil meine Familie krank ist, habe ich es mir einfach gemacht und das Essen hat uns für einen Moment gesättigt. Dein Geld wird dich niemals sättigen. Niemals. Ein zweiter Aspekt, auf den Salomo eingeht: Dein Besitz wird dich nicht befriedigen. Vers 10. Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich, die davon zehren. Und welchen Nutzen hat dessen Besitzer als das Anschauen seiner Augen? Mit anderen Worten: Je mehr du besitzt, umso mehr Menschen wollen etwas von dir. Salomo sagt hier: Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich die, die davon zehren. Also wenn du reich bist, hast du viele Freunde, die wollen aber nicht in erster Linie dich als Person, sondern das, was du besitzt, dein Geld. Wenn du wenig hast, dann wirst du wenig Freunde haben, weil sie nichts mehr von dir bekommen können. Und was bringt der Reichtum und das Geld dem, der es besitzt? Salomo sagt, das Einzige, was der Besitzer von seinem Gut, von seinem Besitztum hat, ist das Anschauen seiner Augen. Das ist das Einzige. Die Wertgegenstände in deinem Haus, was bringen sie dir? Du denkst vielleicht, ah, das ist vielleicht eine gute Investition für die Zukunft, für meine Rente, aber du schaust diese Wertgegenstände nur an. Das Geld auf deinem Konto, was hast du davon, als dass du einfach nur darauf schaust? Ja, du kannst es abheben und dir davon was kaufen, aber letztendlich, das Einzige, was du davon hast, ist das Anschauen deiner Augen. Und es heißt in Sprüche 27, Vers 20, Scheol und Abgrund sind unersättlich, so sind unersättlich die Augen des Menschen. Das Anschauen deiner Augen, das ist das, was du von deinem Besitz hast. Und was ist das Anschauen deiner Augen? Unersättlich. Du wirst nicht satt. Du wirst nicht befriedigt werden. Es ist nur ein kurzer befriedigender Blick auf dein Kontostand am Ende des Monats, der dich nicht befriedigen wird. Auf Dauer. Es ist nur ein kurzer befriedigender Blick deiner Augen, wenn sie dein Auto, deine Wertsachen oder Besitztümer erblicken. Ganz kurz ist es ein befriedigender Blick. Und dann verschwindet diese Befriedigung auch genauso schnell, wie sie kam. Auf Dauer bleibt deine Seele leer und unbefriedigt. Ein dritter Aspekt, weshalb dein Besitz wertlos ist, Salomo, sagt es, viel Geld lässt dich nicht schlafen. Viel Geld lässt dich nicht schlafen. Vers 11. Der Schlaf des Arbeiters ist süß, mag er wenig oder viel essen, aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Jemand, der hart arbeitet, damit er dadurch sich und seine Familie versorgen kann mit dem Nötigen, wird am Abend erschöpft ins Bett fallen und ruhig schlafen können. Doch für einen reichen Mann oder für einen reichen Menschen ist der Reichtum nur ein Schlafkiller. Der Reichtum wird dich nicht ruhig schlafen. Einige denken oder behaupten, ja, wenn ich, je mehr ich habe, umso weniger Sorgen habe ich dann für die Zukunft. Ich habe dann ausgesorgt. Für meine Kinder habe ich gesorgt. Für mich habe ich gesorgt. Ich habe für alle gesorgt. Je mehr Geld du hast, umso mehr Sorgen wirst du haben. Und umso weniger wirst du schlafen. Dein Geld wird dir dein Schlaf rauben. Vielleicht wird dein Schlaf von Gedanken geraubt, wie du dein Reichtum vermehren könntest. Vielleicht wird dein Schlaf von Gedanken geraubt, wie du dein Geld am besten anlegen sollst, damit du immer noch mehr Geld bekommst. Vielleicht machst du dir aber auch Gedanken, wie kannst du dein Geld sicher verwahren, dass niemand dein Geld klauen kann. Vielleicht hat dir jemand gedroht, weil du zu viel Geld hast. Was auch immer. Geld wird deine Sorgen nur vergrößern. Und du wirst nicht ruhig schlafen können. Und schließlich geht Salomo in den Versen 12 bis 16 auf ein Beispiel ein, der uns einen vierten Grund nennt, wieso unser Besitz wertlos ist. Nämlich dein Reichtum besteht nicht ewig. Es macht dich nicht satt, es befriedigt dich nicht, es raubt dir den Schlaf und es besteht nicht ewig. Salomo beginnt dieses Beispiel mit den Worten in Vers 12. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der von dessen Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Also Salomo spricht hier kein theoretisches Wissen aus, sondern er spricht hier aus der Erfahrung seines Lebens. Er sagt hier, ich habe ein schlimmes Übel gesehen. Also er hat es beobachtet. Er hat mit seinen eigenen Augen dieses Übel gesehen, dass Menschen ihr Reichtum aufbewahrt haben, dass sie gespart haben, dass sie es angehäuft haben. Aber letztendlich war diese Anhäufung des Geldes nicht zu ihrem Guten, sondern zu ihrem Übel. Es war zu ihrem Unglück. Die Menschen leben mit dieser Illusion, dass Geld und Reichtum uns Glück und Segen bringen wird. Es ist meistens zum Unglück. In Vers 13 geht Salomo dann näher auf dieses Unglück ein und sagt, solcher Reichtum geht nämlich durch irgendein Missgeschick verloren und hat er einen Sohn gezeugt, also der Reiche, so ist gar nichts in dessen Hand. Durch irgendein Missgeschick geht dieses Geld verloren. Und hier könnten wir viele Missgeschicke aufzählen, sei es durch Diebstahl, dass das Geld verloren geht, durch Raub, vielleicht aber auch durch Erpressung, wie viele reiche Menschen wurden erpresst. Vielleicht aber auch durch Kidnapping, wie viele reiche Menschen wurden gekidnappt, damit man Geld von ihnen klauen oder haben kann. Oder irgendein anderes Unglück. Der Reichtum des Reichen wird verloren gehen. Entweder durch Gewalt oder vielleicht auch durch einen unweisen Umgang. Und verspielt alles. Man hat keinen weisen Umgang mit dem Geld und am Ende, wie viele reiche Hollywood-Stars gibt es, die so viel Geld hatten und jetzt auf der Straße sitzen, weil sie keinen weisen Umgang mit ihrem Geld hatten. Und diese Erkenntnis, dieses schlimme Übel, von dem Salomo spricht, führt ihn in den Versen 14 und 15 zu folgenden logischen Schlussfolgerungen. Wie er, also der Reiche, aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, wird er nackt wieder hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz so wie er gekommen ist, so wird er hingehen. Und was für ein Gewinn hat er davon, dass er sich in den Wind müht? Ich denke, die meisten von uns wissen, dass die Ägypter ihre Könige, aber auch andere Adlige mumifiziert haben und ihnen stattliche Begräbnisstätten bereitet haben. Ganze Pyramiden, oftmals auch ganze Zimmer in den Pyramiden. Und man hat sie einbalsamiert, man hat sie in Sarkophage gelegt und man hat dieses Zimmer geschmückt mit allerlei kostbaren Gegenständen dieser Könige. Wieso? Weil man daran glaubte, dass diejenigen, die sie einbalsamieren und denen sie diese ganzen Gegenstände geben, in die Nachwelt all das mitnehmen werden. Alles. Das war ihr Glauben. Salomo erklärt uns hier, dass dies eine Illusion ist. Genauso nackt, wie du aus dem Leib deiner Mutter gekommen bist, genauso nackt wirst du diese Erde verlassen. Und du kannst die ganze Welt gewinnen und die ganze Welt besitzen. Wenn du stirbst, wirst du nichts von all dem mitnehmen. Und Salomo sagt, das ist ein großes, ein schlimmes Übel. Für wen? Für den, der sich an seinen Besitz klammert. Wie töricht, wie schlimm muss es dir gehen, wenn du dich an deinen Besitz klammerst, als würde dein Leben daran hängen. Du wirst nichts davon mitnehmen können. Menschen sind so verbissen und so besessen von ihrem Besitz, dass ihre irdischen Lebensjahre wie ein Schatten dahingehen. Und dass sie bis zum Schluss, ich kenne Menschen, dass sie bis zum Schluss an ihrem Besitz festhalten, dass sie nicht mal bereit sind, ein Testament zu schreiben, um ihr Besitz an ihre Kinder weiterzugeben. Und sie sterben, ohne etwas der Nachwelt zu hinterlassen. So verbissen und versessen an diesem Besitz und sie sterben doch, ohne es mitzunehmen. Und Salomo schließt diesen Gedanken in Vers 16. Auch ist er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Leid und Zorn. Du hast dieses ganze Geld, du bist nicht glücklich. Du bist verbittert, du bist verbissen, du hast viel Verdruss, du hast viel Leid, du hast viel Zorn. Du lebst eigentlich hier auf dieser Erde schon in Finsternis. Das Geld gibt dir kein Licht, das Geld gibt dir keine Hoffnung, das Geld gibt dir keinen Frieden, das Geld gibt dir das Gegenteil, Dunkelheit und Finsternis. So wertlos, so wertlos. Wenn das das Los eines Reichen ist, will ich nicht reich werden. Dann will ich nicht reich werden. Dann will ich hoffen, dass am Ende des Monats noch genug Geld da ist, um meine Familie zu versorgen, bis dann die nächste Gehaltsüberweisung kommt und ich dann wieder meine Familie versorgen kann und einfach nur das Nötigste habe, dann habe ich nicht so viel Sorgen. Paulus erklärt diesen Gedankengang, indem er sagt, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Salomo spricht von einem großen Übel, Paulus spricht von einem großen Gewinn. Wieso? Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. 1. Timotheus 6, 6 bis 7. Behandle deinen Besitz nicht so, als könntest du es mitnehmen. Und manchmal schenkt Gott es, liebe Geschwister, manchmal schenkt Gott es, dass er uns Dinge aus unserem Leben nimmt, weil wir unser Herz so sehr an diese Dinge klammern und Gott in seiner gnädiglichen und väterlichen Fürsorge züchtigt uns und nimmt uns diese Dinge, damit unser Herz allein auf ihn gerichtet ist. Und das sehen wir bei Hiob, dessen Kinder ihm genommen worden sind, dessen Gesundheit ihm geraubt worden ist. Und dann ruft Hiob aus, nachdem Gott ihm all das genommen hat, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Hiob 1, Vers 21. Ja, manchmal geht Gott schwierige Wege mit uns, uns zum Heil. Uns zum Heil. Der schottische Pastor Samuel Rutherford, vor 400 Jahren, sorgte sich viel um seine Schafe, indem er ihnen Briefe schrieb und eine Frau aus seiner Gemeinde musste durch viel Leid gehen, hat Kinder verloren, hat ihren Mann verloren. Und er hat viel Brief an sie geschrieben. Und einen Satz, den er in einem Brief schrieb, lese ich vor. Er sagte, aber ich erkenne, dass Gott uns alles dessen berauben will, was wir abgöttisch verehren, damit er den ihm allein gebührenden Platz behalte. Musste Abraham das nicht erleben, der diesen verheißenen Sohn Isaak bekommen hat, nachdem er und Sarah eigentlich schon gar nicht mehr Kinder bekommen könnten? Und vielleicht hing sein Herz stark an Isaak, weshalb Gott ihn prüfte und sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn mir auf dem Berg. Abraham offenbarte seinen Glauben und Gott sagte, nun weiß ich, dass du mich fürchtest, aber will Gott vielleicht auch von dir und mir manchmal, dass wir das eine oder andere nehmen, auf den Berg gehen und es opfern für ihn, weil unser Herz zu sehr daran hängt? Sei dir bewusst, du wirst nichts mitnehmen. Es ist alles vergänglich. Du wirst nichts mitnehmen. Und so hat uns Salomo anhand dieser vier Beispiele, vier Aspekte aufgezeigt, wieso unser Besitz vergänglich ist. Es macht dich nicht satt. Es befriedigt dich nicht. Du wirst nicht sicher schlafen, je mehr du hast. Und es ist vergänglich. Es bleibt nicht ewig. Nun, auch wenn diese Tatsache sehr ernüchternd ist, und sie uns von dieser Erde lösen soll, geht Salomo weiter und will uns aufzeigen, okay, wie sollen wir dann jetzt mit dem Besitz umgehen? Wir sollen es nicht abgöttisch lieben, wir sollen uns nicht unser Herz nicht an unser Besitz hängen, aber was machen wir dann mit dem, was wir haben? Was machen wir dann mit all dem Gut, das Gott uns gegeben hat? Darauf geht Salomo als nächstes ein und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt, der Genuss deines Besitzes. Der Genuss deines Besitzes in den Versen Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 6, Vers 9, Entschuldigung, Kapitel 6, Vers 6, dort werden uns zwei Voraussetzungen genannt, die gegeben sein müssen, damit wir unseren Besitz genießen können. Die erste Voraussetzung wird uns in den Versen 7 bis 19 beschrieben. Das ist erstmal, Besitz ist eine Gabe Gottes. Das ist die erste Voraussetzung, die wir verstehen müssen und die gegeben sein muss, damit wir unseren Besitz überhaupt genießen können. Besitz ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Und in diesen Versen 17 bis 19 wiederholt Salomo in gewisser Weise grob, was er bereits in Kapitel 2, die Verse 24 bis 26 oder in Kapitel 3, die Verse 12 bis 13 gesagt hat und was er in diesem Buch auch immer wieder neu wiederholen wird. Es geht darum, dass wir essen und trinken und uns am Leben erfreuen sollen. Das ist die Schlussfolgerung, denn Salomo sagt hier in Vers 17, siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer esse und trinke und Gutes sehe bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Mit anderen Worten, du solltest dich nicht abmühen, um dir noch mehr Reichtümer anzuhäufen, sondern du sollst arbeiten, um dann die Güter dieses Lebens genießen zu können. Es ist also legitim, nach der getanen Arbeit sein Brot und andere Köstlichkeiten zu genießen. Doch Salomo ist sich dessen bewusst, dass der Besitz, den man genießt, von Gott gegeben ist. Denn er sagt weiter, auch ist für jeden Menschen, dem Gott Reichtümer und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu erfreuen, eben dies eine Gabe Gottes. Gott ist es, der Reichtümer und Güter gibt. Ja, es ist eine Gabe Gottes. Es ist nicht deine Gesundheit. Es ist auch nicht dein Fleiß. Es ist nicht dein Können und auch nicht deine Kraft, die dir all das gegeben hat, was du besitzt. Gott ist es. Gott ist es, der dir Gesundheit gegeben hat. Gott ist es, der dir Augen zum Sehen gegeben hat, Ohren zum Hören, eine Zunge zum Reden, Hände zum Fühlen, Füße zum Gehen, ein Herz, das schlägt. Gott hat dir all diese Dinge gegeben, die du jetzt benutzt, um zu arbeiten, um dann Güter zu erwerben. Und dann erwirbst du die Güter aufgrund dessen, dass Gott dir die Kraft gegeben hat, diese Dinge zu tun. Jakobus erklärt uns und sagt, jede gute Gabe, nicht fast jede gute Gabe, sondern jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels, Jakobus 1, Vers 17. Wir müssen mehr, Geschwister, von der totalen Abhängigkeit Gottes leben. Wenn wir was brauchen, dann gehen wir zum Rewe oder zum Edeka, zum Lidl oder Aldi oder zu Megges und sehen es als vollkommene Selbstverständlichkeit, dass uns diese Dinge einfach gegeben werden. Wir denken gar nicht mehr darüber nach, wie die Bauern vor 100 Jahren, dass wenn es nicht geregnet hat, es keine Frucht gab. Sie lebten noch wesentlich mehr in dem Bewusstsein und der Abhängigkeit Gottes, eines Schöpfers, der Regen geben muss, damit die Ernte überhaupt gedeihen kann. Wir müssen zurückkommen dorthin. Wenn Gott seine Hand verschließt, dann wirst du auch im Supermarkt nichts mehr finden. Wenn Gott seine Hand verschließt und er dich lähmt, dann kannst du nicht mehr arbeiten und bist abhängig. Wir sind, alles was wir haben, es ist eine Gabe unseres Gottes. Salomo fährt fort und schließt diesen Gedanken, denn er wird, also derjenige, der die Dinge besitzt, denn er wird nicht viel an die Tage seines Lebens denken, weil Gott ihm die Freude seines Herzens gewährt. Also eben, weil die Tage unseres Lebens nicht lange sind, sollten wir durchaus die Gaben genießen, die Gott uns gegeben hat. Aber Gott muss uns Güter geben, damit wir sie genießen können. Das ist die erste Voraussetzung. Aber Salomo geht auf eine zweite Voraussetzung ein, die ebenso notwendig ist, damit wir unseren Besitz überhaupt genießen können. Und das ist, der Genuss ist eine Gabe Gottes. Nicht nur ein Besitz, sondern auch der Genuss. Und das führt uns zu den Versen 1 bis 6 aus dem 6. Kapitel. Dort beginnt Salomo in Vers 1 mit den Worten, es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe und schwer lastet es auf dem Menschen. Also ähnlich wie bereits in Kapitel 5, Vers 12 berichtet Salomo nun von einem Übel, das er mit seinen Augen gesehen und beobachtet hat unter der Sonne. Und was für ein Übel war es denn, das Salomo hier gesehen hat? Nun, es geht um das Übel, dass Gott einem Menschen durchaus Reichtum gibt. Dass Gott einem Menschen durchaus Güter gibt, aber dass Gott diesem Menschen, der so viel Besitz hat, es nicht schenkt, es zu genießen. Salomo fährt fort in Vers 2 und berichtet jetzt nun von diesem Übel. Ein Mann, dem Gott Reichtum und Güte und Ehre gibt und der nichts für seine Seele entbehrt von allem, was er wünschen mag. Das muss der glücklichste Mensch sein, oder? Aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen, sondern ein Fremder genießt es, das ist Eitelkeit und ein schlimmes Übel. Also eins, was hier sehr, sehr deutlich wird, ist, dass Gott der souveräne Herrscher ist. Er gibt uns Güter, er nimmt sie uns. Er ist es aber auch, der uns ermächtigt, es zu genießen oder uns nicht ermächtigt, es zu genießen. Gott ist souverän. Der Mensch ist absolut nichts. Gott wirkt, wie er will, im Leben eines Menschen. Um deinen Besitz genießen zu können, muss Gott dir schenken, deinen Besitz wirklich zu genießen. Nun, Paulus erklärt uns, dass Gott uns alles reichlich darreicht zum Genuss. 1. Timotheus 6, Vers 17, doch ohne Gott können wir nichts genießen. Denn wir haben bereits im Prediger Kapitel 2, Vers 25 gelernt, wo Salomo sagte, denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Also selbst das Essen, deine drei Mahlzeiten am Tag oder vielleicht auch mehr, um diese zu genießen, muss Gott es schenken. Nun, ich bin davon überzeugt, dass die reichen Menschen auf dieser Welt, die ohne Gott leben, ihre Güter nicht wirklich genießen können. Denn sie gebrauchen die Gaben Gottes, ohne dem Geber Dank zu geben. Und Gott gewährt diesen Menschen nicht, undankbar von seiner Hand zu empfangen, es in sich hinein zu stopfen und es dann noch genießen zu können. Wie viel fröhlicher gebe ich meinen Kindern etwas, wenn sie mir dankbar sind? Wieso sollte Gott Menschen, die ihm nicht dankbar sind, die ihm ins Angesicht spucken, die in ihrem Unglauben verharren und unter seinem Zorn leben, es schenken, seine guten Gaben zu genießen. Wie erschreckend oder nüchtern muss dieses Gefühl sein, so wie es Salomo hier beschrieben hat, eigentlich alles zu besitzen, dir keine Sorgen zu machen über die Zukunft, Geld, Kleidung und Nahrung zu haben im Überfluss, alles, was dein Herz sich wünscht zu haben, aber es nicht genießen zu können, du bleibst einfach leer. Nun, aber Salomo geht hier nicht nur auf materiellen Besitz ein, sondern auch auf den Reichtum von Kindern und auf die Lebensjahre von Menschen. Er sagt nämlich weiter in Vers 3, wenn einer 100 Söhne zeugte und viele Jahre lebte und die Tage seiner Jahre wären zahlreich und seine Seele sättigte sich nicht an Gutem und auch würde ihm kein Begräbnis zuteil. Also hier geht er sogar nicht nur auf materielle Güter ein, sondern auch auf den Segen von Kindern und auf den Segen von Lebensjahren. Und Geschwister, wir müssen hier eine gesunde biblische Balance halten, denn die Schrift lehrt uns eindeutig, dass Kinder eine Gabe und ein Segen Gottes sind, an dem wir uns erfreuen dürfen und sollen. Und Salomo selber sagt sogar im Buch der Sprüche, dass die Lebensjahre eines Menschen ein Segen Gottes sind. Also Kinder zu haben und lange zu leben, ist ein offensichtliches Zeichen, dass Gott dich und mich gesegnet hat, ja? Aber selbst diese guten Gaben, die aus der Hand Gottes kommen, wenn wir Gott dem Schöpfer nicht Dank dargeben, dann bleiben diese Dinge ungenießbar für uns. Sie werden uns nicht erfüllen, sie werden uns nicht sättigen. Und Salomo sagt sogar, dass wenn du viele, viele Jahre leben würdest und in gewisser Weise diese ganze Welt erkunden könntest und alles aus dieser Welt haben könntest, würde es dich nicht befriedigen, weil du es ohne den Schöpfer versuchst zu genießen. Menschen wünschen sich Kinder, Menschen wünschen sich ein langes Leben. Und vielleicht schenkt ihnen Gott es auch. Aber wenn sie getrennt von ihm leben, wird es ihnen nicht schenken, diese Dinge auch zu genießen. Ohne Gott bleibt das Essen, das Trinken, die Kinder oder Lebensjahre unbefriedigend und nicht sättigend. Und diese Wahrheit, Geschwister, diese Wahrheit hat Salomo so zermürbt, so zerstört, so fassungslos gemacht, dass er einen reichen Menschen, der diese Dinge nicht genießen kann, mit einer Fehlgeburt verglichen hat. Salomo fährt fort und sagt, eine Fehlgeburt ist besser daran als er. Denn in Nichtigkeit kommt sie und in Finsternis geht sie dahin und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt. Auch hat sie die Sonne weder gesehen noch gekannt. Diese hat mehr Ruhe als jener, der Reiche. Eine Fehlgeburt, die das Licht der Sonne und die Schönheit dieser Erde nicht gesehen hat, sagt Salomo, ist besser dran wie jemand, der all die Schönheiten dieses Lebens gesehen hat, aber es nicht genießen kann. Eine Fehlgeburt ist in vielerlei Hinsicht besser daran, als jemand, der sein Leben auf dieser Erde ohne Gott gelebt hat. Denn eine Fehlgeburt hat nichts gesehen, was ihre Frustration mehren könnte und hat auch keine Schuld auf sich geladen, wodurch sie gerichtet werden könnte. Doch ein Gottloser, der ohne Gott lebt, Gott keinen Dank für all die guten Gaben darbringt, in seiner Sünde und Schuld stirbt, erwartet unvorstellbares Leid in der Hölle. Besser eine Fehlgeburt, die das Licht der Sonne niemals gesehen hat, als jemand, der 100 Jahre gelebt hat, aber ohne Gott stirbt. Benedikt Peters sagt hierzu, nicht gelebt zu haben ist besser, als gottlos gelebt zu haben. Lass mich dich ansprechen, wenn du hier sitzt als Gottloser, aus der Tiefe meines Herzens. Lass dich warnen. In seiner Hand ist Freude von Fülle. Er gibt dir, sodass du sogar im Angesicht deiner Feinde einen Becher hast, der überfließt. Und aus seiner Hand haben wir empfangen Gnade um Gnade. Er will dein kostbarstes Gut sein, an dem du dich erfreust und ergötzt und an dem deine Seele gesättigt wird, jetzt schon in diesem Leben und darüber hinaus in der Ewigkeit. Wenn du heute zu ihm kommst und an Jesus Christus glaubst, dann wirst du Vergebung deiner Sünden empfangen und all das Gute, was das Evangelium dir bietet, empfangen. Wieso willst du in dir deiner Sünde verharren? Wieso willst du weiterhin an dieser Welt kleben und versuchen, diese Welt zu genießen, wenn du doch nichts genießen kannst und am Ende sterben wirst und getrennt von Gott in der äußersten Finsternis verbringen wirst und nichts mehr genießen kannst und nur der Zorn Gottes auf dir liegt? Lass dich heute warnen und komm heute zu Christus. Lass dich mit Gott versöhnen durch ihn. Und du wirst alles empfangen, was der Sohn hat. Salomo schließt seinen Gedankengang mit der folgenden Frage. Und wenn er, der Reiche, auch zweimal 1000 Jahre gelebt und Gutes nicht gesehen hätte, geht nicht alles an einen Ort? Unsere Gesellschaft strebt eifrig danach, ewig zu leben. Sowohl durch den medizinischen als auch durch den digitalen Fortschritt versucht man, die Menschen zu Göttern zu machen, auf dass sie wirklich ewig auf dieser Erde leben. Abgesehen davon, dass sie es niemals schaffen werden, es ist dennoch hirnrissig, denn es wäre die Hölle auf Erden. Wenn du überlegst, Salomo sagt hier, auch wenn er 2000 Jahre leben würde, also wenn er 2000 Jahre leben würde, wenn du 2000 Jahre auf dieser Erde leben würdest, versuchen würdest, in jedem Winkel dieser Erde das zu finden, was deine Seele befriedigt, aber du wirst von Winkel zu Winkel unbefriedigter weiterlaufen, 2000 Jahre, was für eine Hölle. Anstatt 20 Jahre zu leben, Christus gefunden zu haben und die Ewigkeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Wir sehen also, das sind die zwei Voraussetzungen. Wie kannst du das Gut genießen, das Gott dir gegeben hat? Nur mit ihm. Ohne ihn nicht. Nur wenn du versöhnt bist mit Gott durch Christus, dann wirst du all das Gute genießen können. Alles genießen können. Denn Paulus sagt, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. 1. Timotheus 4, 4 bis 5. Wenn ich vor meinem Tisch sitze und wenn es ein trockenes Brot ist oder ein Steak, spielt es keine große Rolle. Wenn ich Gott, meinem Schöpfer, Dank darbringe für dieses Essen, dann werde ich es genießen können. Und wenn ich im Gefängnis sitzen sollte aufgrund des Evangeliums und mir nur ein Glas Wasser und ein trockenes Brot dargereicht wird und ich Gott, meinem Schöpfer, dafür danke, dann ist dieses Essen weitaus vorzüglicher wie das Essen im Restaurant mit Gottlosen. Gott gibt es mir zu genießen, wenn ich an ihn glaube. Wenn nicht, dann wirst du im Restaurant sitzen können und dennoch undankbar sein, weil es nicht genug gesalzen ist. Du wirst es nicht genießen können. Nun konnten wir sehen, erstens, dein Besitz ist vergänglich, aber zweitens, du kannst deinen Besitz genießen mit Gott. Nun, das sind Wahrheiten, die wir kennen. Ich bin davon überzeugt, es ist nichts Neues gewesen, was wir gehört haben. Es sind alles Wahrheiten, die uns bekannt sind, die wir gehört haben, die wir vielleicht nicht hören wollen. Aber sie sind uns bekannt. Die Frage aber lautet, wie können wir es umsetzen? Weil wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir diese Wahrheiten, aber klammern uns dennoch trotzdem oft an unser Besitz oder nicht. Was muss also passieren, dass wir diese Dinge nicht nur kennen, sondern wirklich verstehen und in die Tiefe unseres Herzens dringt und wir sie umsetzen können? Hierbei möchte ich euch abschließend 4 kurze praktische Hilfestellungen geben. Das Erste, was uns, denke ich, dabei hilft, uns von dieser Erde zu lösen, von unserem Besitz zu lösen, ist, beschäftige dich mehr mit der Vergänglichkeit des Lebens. Ich glaube, wir sind schon mal im Buch Prediger darauf eingegangen, dass wir uns mehr mit dem Tod beschäftigen müssen. Ich wollte diesen Punkt nicht nochmal wiederholen, deswegen habe ich ihn anders genannt. Nein. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mehr mit der Vergänglichkeit des Lebens beschäftigen. Auch wir Jungen, vor allem wir Jungen. Glauben wir nicht, dass wir ewig leben? Heute könnte unser letzter Tag sein. Es ist keine Verheißung da, dass du und ich 80 Jahre werden. Und selbst wenn wir 90 werden würden, ist unser Leben kurz. Liebe Geschwister, liebe Kinder, liebe Erwachsenen, wir müssen uns damit beschäftigen, dass unser Leben vergänglich ist, dass unser Besitz vergänglich ist, dass unser Geld schwindet, dass unsere Kleider verrotten, dass alles, was wir haben, vergehen wird. Deswegen sagt Jesus uns auch, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören, wo Diebe einbrechen und stehlen. Alles, was Salomo gesagt hat, sammelt euch nicht diese Dinge hier auf dieser Erde. Was sollen wir stattdessen tun? Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Matthäus 6, 19 bis 21. Also mach dir bewusst, dass dein Geld auf dem Konto vergänglich ist. Mach dir bewusst, dass deine Gesundheit vergänglich ist. Mach dir bewusst, dass deine Kleider vergänglich sind. Mach dir bewusst, dass deine Wertgegenstände vergänglich sind. Je mehr wir uns diese Dinge bewusst machen, umso mehr werden wir uns lösen von diesen Dingen. Sie sind immer noch da. Aber wir hängen unser Herz nicht daran. Und wir können sie freigebig abgeben. Beschäftige dich mit der Vergänglichkeit des Lebens. Zweitens, eine wichtige Wahrheit. Sei dir der Gefahr des Reichtums bewusst. Wir haben schon einiges darüber gehört, dass Reichtum gefährlich ist. Aber ich denke, dieser Punkt, der muss in unser Herzen dringen. Es ist gefährlich, reich zu sein. Es ist äußerst gefährlich, reich zu sein. Erinnern wir uns an den reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und zu ihm sagt, guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben? Jesus korrigiert ihn zuerst und sagt, es ist niemand gut außer Gott alleine. Und dann sagt er zu ihm, okay, halte diese und diese Gebote. Und der Jüngling sagt, ja, das habe ich alles getan. Und Jesus kennt sein Herz und weiß, dass sein Herz an seinem Besitz hängt. Und er sagt zu ihm, okay, dann geh und verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Was war die Reaktion dieses reichen Jünglings? Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer. Markus 10, Vers 22. Er ging betrübt weg. Er war nicht bereit, seinen Besitz aufzugeben. Er war reich und war nicht bereit, es den Armen zu geben und Christus zu folgen. Vielmehr wurde er betrübt und er ging weg. Und was sagt Jesus anschließend aufgrund dieser Reaktion zu seinen Jüngern? Wie schwer werden die, die Vermögen haben, in das Reich Gottes eingehen? Markus 10, Vers 23. Es ist nicht unmöglich, sagt Jesus, bei Gott sind alle Dinge möglich, aber es ist schwer. Es ist schwer. Es ist eine große Gefahr darin, reich zu sein. Wieso? Weil dein Reichtum widerstreitet mit der Nachfolge von Jesus. Und was sagt Jesus? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Geld, dem Mammon, oder du dienst Gott. Du wirst nicht beidem dienen können. Wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Ist er bei Christus oder bei deinem Mammon? Mach dir bewusst, dass Reichtum wirklich dein ewiges Heil bestimmt. Das ewige Leben, dieser reiche Jüngling, wenn er im Laufe seines Lebens keine Gnade mehr gefunden hat und umgekehrt ist, dann ist er jetzt in diesem Augenblick in der Hölle und er leidet äußerste Pein. Wieso? Wegen Geld, das er jetzt nicht mehr hat. Oh, möge keiner von uns die Augen aufschlagen an einem Ort der Qualen aufgrund dessen, dass wir unser Herz an das Geld gehängt haben. Eine dritte Sache, die uns helfen kann, uns von unserem Besitz zu lösen, ist, lerne von Jesus freigebig zu sein. Unser Herr Jesus, er hat nichts gebraucht, um noch reicher zu werden, aber er hat sich eine Welt und ein Universum geschaffen. Und darüber hinaus hat er das Elend seiner Geschöpfe gesehen, die aufgrund ihrer eigenen Sünde in ein Verderben gestürzt sind. Und er entschied sich, seine Herrlichkeit und alles, was er hatte, aufzugeben, damit wir reich würden. Ist es nicht das, was Paulus sagt im Kontext des Gebens? In 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wir sind reich an allem, was Gott uns gibt. An ewigem Leben, an Vergebung der Sünden und all diese guten Gaben, an all diese himmlischen Segnungen sind wir reich geworden. Wieso? Weil er bereit war, arm zu werden. Wenn Christus, unser Herr und Heiland, bereit war, alles aufzugeben, wenn er nicht daran festgehalten hat, wie an einem Raub Gott gleich zu sein, wieso klammerst du dich so sehr an deinen Besitz? Christus ist anders. Und wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir wollen von Christus lernen, alles, was Gott uns gegeben hat, ist es wenig oder ist es viel, nicht als unser Eigentum krampfhaft festzuhalten, sondern zu sagen, okay, ich will bereit sein zu geben. Wieso? Weil Christus mir gegeben hat. Wir haben gelernt, wenn jemand zu viel spart, das kann durch irgendein Missgeschick wegkommen. Und das Gleiche lesen wir auch in Sprüche 11, Vers 24. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt noch mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es ist nur zum Mangel. Es ist gut auszustreuen. Es ist gut zu geben. Denen, die nicht viel haben. Und da wollen wir von Jesus lernen. Und je mehr wir bereitwillig sind zu geben, umso mehr werden wir uns auch von unserem Besitz lösen. Und eine vierte Hilfestellung, um zu lernen, uns nicht an unser Besitz zu klammern. Sei dankbar in jeder Lage. Ich glaube, das müssen wir lernen. Ich weiß nicht, wie es bei den deutschen Geschwistern unter uns ist. Ich denke, eure Großeltern haben Ähnliches erlebt wie meine Großeltern in Russland, dass mein Opa im Winter eingefrorene Kartoffeln ausgegraben hat und dass er dankbar war für diese eine Kartoffel. Sie haben teilweise Gras gegessen in den Nachkriegszeiten. Und sie waren dankbar. Sie waren dankbar in jeder Lage. Jetzt in Deutschland war dann immer Cola und ganz schön viel Süßes auf dem Tisch, weil sie wahrscheinlich nie gelernt haben, damit umzugehen. Und sie waren dankbar in jeder Lage. Paulus hat Ähnliches erlebt. Deswegen kann er schreiben, ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Philipper Kapitel 4, Vers 12. Paulus wusste, ich habe wenig, ich bin Gott dankbar. Ich habe viel, ich bin Gott auch dankbar. Ich verwerfe das Viele nicht, das ich habe. Ich genieße alles durch die Kraft Gottes. Und das müssen wir lernen, Geschwister. Egal, ob wir viel oder wenig haben, lasst uns lernen, dankbar zu sein für all das, was Gott uns gegeben hat. Und ich bin überzeugt, je mehr wir diese Dinge beherzigen, umso mehr werden unsere Herzen sich lösen von dieser Erde und wir werden für das ewige Leben, für das ewige Leben, für den Himmel und für die Ewigkeit. Lasst uns also lernen, unseren Besitz nicht festzuhalten, aber gleichzeitig auch unseren Besitz zur Ehre Gottes zu genießen. Amen.